Ja, wie erfährst du dich, wenn die innere Kritikerin, der innere Richter keine Macht mehr hat? Und ich mag dieser Spur nachgehen und heute stark schauen, was ist eigentlich Wesenserfahrung, Durchbruch zum Wesen und das beschreiben. Und so gut es geht und morgen etwas nochmal also drauflegen, so von Sinn und Unsinn von Menschsein. Und ich mag starten mit dem längeren, ausführlichen Text. Einige von euch haben es vielleicht schon gelesen oder abgeschrieben, auswendig gelernt oder kopiert von Byron Brown. Und der ist eine Überleitung und der ist, wie gesagt, wuchtig und intensiv, beschreibt aber ganz toll diesen Übergang und auch das Thema des spirituellen Suche, des spirituellen Weges. Erst wenn Sie gewisse Angriffe Ihres inneren Richters, Richterin längere Zeit erlebt haben, beginnen Sie zu spüren, dass der dadurch verursachte Schmerz längst nicht so schlimm ist, wie das Gefühl, schon wieder in dem inneren Drama gefangen zu sein, das Sie von Ihrem wahren Leben abschneidet, von Ihrer eigenen Stärke, Ihrer Freude und Ihrem Mitgefühl. Wie kommt es, dass Sie von diesem Gefühl, ein Kind zu sein, derart kontrolliert werden? Ist das Kind dadurch, dass es sie völlig beherrscht, nicht genauso mächtig wie der Richter? Diese zweite Art des Leidens löst ihre spirituelle Suche aus. Jede spirituelle Suche entspringt aus der Einsicht, dass das Leben mehr zu bieten hat als die Dinge, derer sie in ihrem vertrauten alltäglichen Leben gewahr sind. Sie ahnen mehr als nur ein physischer Körper zu sein, mehr als das Drama ihrer persönlichen Geschichte. Sie beginnen die vorgegebenen Definitionen ihrer selbst in Frage zu stellen, weil sie die tiefste Wahrheit dessen, wer sie sind und warum sie hier sind, erkennen wollen. Sie empfinden tiefen Schmerz darüber, von ihrem Geburtsrecht der Ganzheit und Lebendigkeit abgeschnitten zu sein. Sie sehnen sich danach, wieder mit den Tiefen ihrer Seele verbunden zu sein. Das ist nicht das Leiden des kleinen Kindes, sondern das Leiden einer Seele, die klein geblieben ist und festhängt, weil sie sich im Kreise bewegt. Sie sind kein kleines Kind mehr, das alles, was es kann, tut, um eine schwere Kindheit zu überleben. Sie sind eine Seele, die sich selbst dazu verdammt, ein endloses Muster tödlicher Selbstbilder auszuleben. Nur wenn Sie das erkennen, wird es möglich, die wahre Verteidigung der Seele wiederzuentdecken. Sind Sie willens, aufzustehen und für sich einzustehen? Sind Sie willens, den Verrat an der Seele zu beenden? Es ist an der Zeit, Ihrem Richter zu sagen: Hau gefälligst ab und gib mir mein Leben zurück. Ja, das ist ein powervoller Text von großen spirituellen Lehrer und genialen Therapeuten. Und er bringt es auf den Punkt, was diese Instanz, die eigentlich mal, wie alles in uns Menschen, eine gute Absicht, einen guten Ursprung hatte, gestern skizziert, passt uns an, damit wir überleben. Und möglicherweise hätten wir ohne diesen Richter nicht überlebt, physisch, psychisch, wie auch immer, gesellschaftlich. Und dann aber wird er zur Last und verselbstständigt sich und tut genau das, was er hier beschreibt. Wenn wir dann schauen, wenn diese Suche Raum bekommt, diese spirituelle Suche, wenn wir wirklich aufstehen, wie ihr das gestern gemacht habt, und diesem Richter, dieser Kontrollinstanz, die Stirn bieten, wenn wir aufstehen zu unserer Verteidigung, geschieht über diesen Prozess, das habe ich gesagt, das wirkt tiefer, als es vielleicht erst ersichtlich ist. Die Außenseite ist, dass wir diesem Richter, Richterin Stopp sagen. Die Innenseite ist, dass in dem Moment, wo du bereit bist und willens, dich zu verteidigen gegen diese Stimme, du in die Liebe und Wertschätzung zu dir selbst gehst. Sonst wirst du dich nicht verteidigen. Die Wurzel, dass wir uns verteidigen gegen diese Instanz, ist unsere tiefe Wertschätzung für uns selbst und unseren eigentlichen Weg, unseren wahren Weg. Ist das Aufstehen zugunsten unserer Seele, der Sprache des Zitates. Ist das Aufstehen und das, dein Versprechen an dich einlösen, dich selbst nicht zu verlassen. Das ist der eigentliche Kern. Egal, was du sagst oder ob du ein Schwert benutzt oder ob du den ausatmest oder anschreist oder Stille machst, das ist alles sekundär. Zentral ist, dass du das tust, dass du das willst und damit stehst du ein für dich und das ist der eigentliche Punkt. Und damit begeben wir uns auf eine Reise in die Tiefe oder in die Fülle auch unseres Menschseins und betreten einen völlig neuen Kontinent in uns. Und zu diesem inneren Kontinent, den die Traditionen unter anderem nennen Durchbruch zum Wesen, mag ich euch drei Zugänge skizzieren. Viele, aber ich mag euch drei Zugänge skizzieren, die so ein bisschen auch was von erste Stufe, zweite Stufe tiefer und sehr tief haben. Also so, die so eine Skala bilden, hintereinander eine Leiter. Zunächst mal vom Wort her. Ich vermeide seit einigen Jahren das Wort wahres Selbst. Aus zwei Gründen. Weil Selbst bei vielen Schulen gleichgesetzt wird mit Ego. Du hängst im Selbst. Also Selbst im Sinne von, ich weiß, wer ich selbst bin. Diese Zusammenziehung. Das ist sprachlich nicht sauber, aber es passiert trotzdem. Und, sag mal, wenn es ein wahres Selbst gibt, gibt es auch ein falsches. Und unsere konditionierte Persönlichkeit ist nicht falsch, ist nur noch nicht alles. Und deshalb nehme ich dieses Wort normal nicht, auch wenn ihr das vielleicht lest, ist genau das meint, wovon ich spreche. Deshalb sage ich das. Bei manchen Autoren, Autorinnen lest ihr wahres Selbst, das ist das, was wir jetzt gleich machen, Wesen. Ein gutes Wort, finde ich, ist Wesen, Wesen. Das ist ein Wort, das Graf Dürkheim auch genannt hat. Graf Dürkheim beschreibt Wesen sehr schön, also hört auf die Feinabstimmung seiner Sprache. Das Wesen ist die Weise, wie das Sein anwesend ist, in dir als du. Das ist genial formuliert. Das Wesen, mit Wesen meint er, Wesen ist das Sein, also das Göttliche, die Totalität, der Ursprung. Das Wesen ist die Weise, wie das Sein anwesend ist in dir, also zugänglich, als du. Es ist eben nicht ein Fremdes, sondern das, was wir zutiefst sind. Andere nennen das Essenz. Almas nennt das Essenz. Also nur einfach ein bisschen die Begriffe klar zu kriegen. Im Buddhismus würden wir von Buddha-Natur sprechen, die sich dann entfaltet. Oder vor allem, ich sage das dann gleich nochmal zur dritten tiefsten Stufe, die ich jetzt skizziere, göttlicher Funke in uns, in der Mystik, Meister Eckhart. Gut, das ist ein bisschen von der Sprache her. Also ich spiele so etwas mit Essenz und Wesen und das Sein in dir und so. Nur, dass ihr wisst, worum es geht. Die erste Weise, und die erstaunt und erfreut und erleichtert. Die erste Weise, wie wir uns in dieser Essenz, wer wir eigentlich sind, nähern, der erste Zugang und damit auch schon die erste Form der Gegenwart, ist, dass wir überhaupt aufwachen zu einer inneren Suche, dass wir uns auf den Weg machen. In einer alten christlichen Ordensregel ist die einzige, also in dieser Benediktsregel, ist die einzige Kategorie oder die einzige, der einzige Prüfstein, dass Menschen in den Orden, in die Gemeinschaft eintreten können. Da heißt es, der Abt, also der Leiter der Gemeinschaft, soll prüfen, ob der junge Mensch wahrhaft Gott sucht. Das ist alles. Der kann auf dem Kopf stehen, der kann grün ausschauen, der kann lange Haare haben, der kann ungepflegt kommen oder fein oder reich oder arm, das ist alles wurscht. Das ist meisterlich. Ja. Der Abt, also der spirituelle Lehrer, schaut, ob dieser Mensch wahrhaft Gott sucht. Das heißt, ob er aufgewacht ist oder sie dann, sie oder er aufgewacht ist in die innere Suche nach dem Wesentlichen. So könnte man es modern übersetzen. Ja, diese Suche nach dem Wesentlichen, die spirituelle Suche, von der Byron Brown eben auch geschrieben hat, bedeutet, dass wir sehen, das, was wir zunächst und zumeist für das Leben, die Welt und unser Menschsein halten, genügt uns nicht. Das heißt nicht, wir werten das ab, sondern heißt nur, wir entdecken, es gibt noch mehr. Und das ist aus der Sicht der großen Traditionen nicht eine Fantasie, nicht eine Projektion, nicht eine Imagination von uns, sondern ein tief uns eingewurzelter, somatisch eingeborener Urtrieb, ein Drive, den wir stellen können neben die anderen drei bekannten Drives zu überleben, Leben weiterzugeben, Beziehung, Sexualität, Familie, Nachkommenschaft und dazuzugehören sozial. Also Survival Drive, Sexual Drive und Social Drive. Und daneben stellen die großen Traditionen Enlightenment Drive. Diese ursprüngliche, fast, ich sag's mal bewusst so wuchtig, triebhafte Spurung in uns zu erwachen. Was auch immer das heißt. Ob wir das Gottsuche nennen oder Erwachen oder Erleuchtung oder in die Fülle des Lebens oder zum Wesen durchbrechen, das ist mal das ganze Feld, ist egal. Ja. Also dieser ursprüngliche Drive, und der ist uns eingeboren. Und dann sagen die Traditionen, nach einiger Zeit erkennen wir, erst wirkt er so, naja, die anderen sind ein bisschen stärker und das hier ist was Subtiles für wegen Fortgeschrittene. Naja, von wegen. Die Traditionen sagen uns, wenn wir tiefer schauen und ein Stück gegangen sind, entdecken wir, dass es genau umgekehrt ist. Dass dieser Enlightenment Drive das Ursprüngliche ist, weshalb wir überhaupt hier sind. Und deshalb leben wir. Und deshalb pflanzen wir uns fort. Und deshalb wollen wir dazugehören. Eigentlich und zutiefst wollen wir diese Reise als Menschen machen. Was ein anderes Wort ist für Erwachen. Das geht uns auf, wenn wir den Weg gehen. Also, dass dieser Enlightenment Drive, diese Suche nach der Fülle, nach wie ist Wirklichkeit wahr, wie hängt alles zusammen, dass das das Ursprüngliche ist. Alles andere ist Instrument dafür. Und in dieser Suche nach unserem wahren Wesen, wenn wir es jetzt wieder ein bisschen zurückbinden in unseren inneren Prozess, in dieser Suche nach unserem wahren Wesen, nach unserer Essenz, nach der Präsenz des Seins in uns, wer wir wirklich sind, in dieser Suche ist schon die Erfüllung in einer gewissen Weise gegenwärtig. Das ist das, was ich im ersten Teaching gesagt habe mit dem Wunsch. So, das ist wie eine homöopathische Dosis von dem, was du dir wünschst. Das, was überhaupt keine Beziehung zu dir hat, wünschst du dir nicht. Das heißt, gute Botschaft für uns alle. Wenn wir auf dem Weg sind, wenn wir mit Hingabe, Leidenschaft, manchmal auch mit Umbrüchen und Ruhezeiten und ich mag nicht und so weiter, aber dann doch wieder, wenn wir damit unterwegs sind, wir spüren, es treibt uns etwas, nicht stehen zu bleiben, an uns zu arbeiten und in die Tiefe zu kommen, zu erkennen, wer wir wirklich sind und darüber hinaus, wie das Leben ist, ist wirkt die Qualität des Wesens schon in uns, wirkt das Sein in uns. Oder wie Reginald Rema schreibt, aus buddhistischer Sicht, Buddha-Natur wirkt in dir von Anfang an und ist nicht daran interessiert, dass du dich während des ganzen Weges wohlfühlst. Sie kann dich durch heftige Prozesse pushen. Das Einzige, woran Buddha-Natur in dir interessiert ist, ist, dass du sie völlig realisierst. Und ganz dieses Wesen wirst, das du sein kannst. Das ist Suche, das ist der erste Zugang. Der zweite Zugang, den kennt ihr auch, den haben wir gestern schon auch gespürt. Der zweite Zugang ist, wenn wir in uns hineinspüren, wenn wir in die Meditation gehen, die Atemreisen oder Selbsterforschung oder auch andere Wege natürlich, spüren wir, drei Qualitäten sind uns sehr, sehr gut zugänglich, gibt mehr. Aber das sind nicht Qualitäten, das sind eigentlich Dimensionen des Seins. Die spüren wir aber in uns. Die sind gut zugänglich. Wir spüren, dass wenn wir in uns hinein lauschen, fühlen, wahrnehmen. Da kommen natürlich Gedanken, dann sind Gefühle, dann nehmen wir Körperempfindungen, dann sind Stimmungen und ich bin müde und ich bin schlecht drauf oder gut oder fit oder energiegeladen. So, wenn wir weitergehen, nehmen wir wahr, vielleicht etwas von diesen essentiellen Qualitäten, die ich gestern farbig hingelegt habe, die euch auch unterstützt haben im Prozess. Stärke, Freude, Mitgefühl, was auch immer. Und das sind bestimmte Einfärbungen. Und wenn wir dahinter spüren, was ist das, was ist quasi wie die Trägerqualität von all dem, die nicht eingefärbt ist, dann merken wir, das ist Präsenz, das ist Gegenwärtigkeit. Stärke ist die Präsenz von Stärke. Sonst ist sie nur eine Idee. Freude ist die Präsenz von Freude. Mitgefühl ist die Präsenz von Mitgefühl. Das ist das Power. Das ist das somatisch, seelisch, geistig, durch alle Ebenen. Sonst wäre es nur eine Idee oder ein Gefühl, was es nicht ist. Ja. Also Präsenz ist eine Dimension des Seins, die uns gut zugänglich ist und die, wenn wir ein bisschen mit Geduld und Feingefühl in uns hineinlauschen, powervoll da ist und spürbar. Diese Dichte von Seinspräsenz, von Daheit. Präsenz kannst du nicht denken, deshalb ist es auch nicht so ganz leicht, muss ich so ein bisschen herumlaufen, um das zu beschreiben. Ihr könnt es aber fühlen, spüren. Ja. Präsenz kannst du nicht denken oder auf Vorrat erfahren. Oder visualisieren. Das ist viel, viel tiefer. Das ist kein Bild. Ja, das ist Erfahrung, ganzheitliche Erfahrung. Präsenz. Ihr kennt es vielleicht, manchmal helfen uns andere Menschen. Vielleicht kennt ihr in eurem Leben den einen oder die andere, wo ihr spürt, boah, ihr geht in den Raum rein, ihr spürt die Präsenz von diesem Menschen. Er hat unglaublich Präsenz. Wow. Meistens sind das irgendwie erwachte Leute. Das man gespürt ganz stark bei dem großen Schamanen aus Grönland, dem Anangak. Der hat in Neumarkt einen Vortrag gehalten. Ein Freund von uns hat es geschafft, ihn dahin zu bringen. Und er hat einen Vortrag gehalten und ich wusste natürlich, dass der kommt nachmittags. War ein großes Forum, an die 100 Leute und so. Nach dem Mittagessen rumgewuselt. Plötzlich, ich unterhalte mich mit jemandem, plötzlich macht mein Herz wie ein Sprung. Und der Raum, die für mich fühlbar, weiß nicht, was die anderen erlebt haben, aber für mich, der Raum shiftet. Und dann gucke ich und dann sehe ich, der Anangaku ist gekommen. Eine unglaubliche Wärme und Liebe. Wow. Unglaublich Präsenz. Ohne sowas macht. Das ist der erste Zugang. Also, das ist der zweite Zugang. Jetzt die Dimensionen des Seins in uns zu erfahren und drei Dimensionen zeigen sich leicht zugänglich und davon von diesen drei ist die erste Präsenz. Das zweite, das kennt ihr auch sehr, sehr gut aus der Meditation, ist auch klassischer Übungsweg in den Übungswegen und das ist, wenn ihr hinspürt zu dieser Forschungsfrage, wer ist es, welche Qualität ist es, die wahrnimmt? Wer ist es, die sieht? Und das heißt nicht Satnam oder Ingrid, sondern das hat keinen Namen und keine Schuhgröße und Adresse. Das ist eine Spürfrage, eine Suchfrage. Ja. Such mal Kontakt aufzunehmen mit der Dimension in dir, weil das ist es eigentlich, die wahrnimmt, die sieht. Und dann kriegen wir mit, dass wir da sitzen, auf dem Kissen oder Bänkchen oder Stuhl, und da sind alle möglichen Empfindungen, Gedanken etc. Vielleicht sogar Aspekte noch unseres inneren Kritikers, der sagt, du könntest es doch eigentlich besser. Und völlig unbetroffen davon kriegen wir das alles mit und merken, dass ein Raum wie ein Spiegel in uns, also Spiegel als Bildwort jetzt, wie ein Spiegel, der alles zeigt, der alles sieht, der alles mitbekommt. Ein Raum von Awareness, von Gewahrsein. Von Erkennen, Einsehen, Wahrnehmen. Ja, hochintelligent, hochwach, bekommt es mit. Ken Wilber nennt das Zeugenbewusstsein. Das ist eine Dimension von Bewusstsein. Eine Dimension, die wir am allermeisten mit Bewusstsein verbinden, im Sinne von Bewusstsein. Ja, Gewahrsein. Und das ist Präsenz, Gegenwart von Sein, von Wesen in uns. Wir erkennen das oft nicht so. Wir finden das so normal. Ah, natürlich kriege ich das alles mit. Ja, was denn sonst? Aber eigentlich ist es ein Wunder. Und wenn wir in dieses Wunder tiefer hineinlauschen, berühren wir eine Dimension unseres Wesens, unserer Essenz, des Seins, wie es anwesend ist in dir als du. Und eine dritte Dimension, die auch zugänglich ist, es gibt noch mehr, aber das sind die leichter zugänglichen. Dritte Dimension, die auch gut in der Meditation zugänglich ist, die häufig mit diesem Gewahrsein verbunden ist, ist, dass wir, wenn wir in den Körper hineinspüren, spüren wir, okay, ich weiß, ich bin so hoch und so breit und so tief und sitze hier auf diesem Kissen. Wenn ich da reinspüre, ist es viel größer. Es ist irgendwie größer und doch passt das Wort größer nicht. Es ist eine Weite, die ist, etwas modern formuliert, non-lokaler Raum. Non-lokaler Raum heißt eine Raumausdehnung, die nicht an die Gesetze von Ort und Zeit gebunden ist. Ihr kennt das zum Beispiel, wenn ihr die Meditation kennt, wir machen die heute früh, mit dem Yin-Atem. Ihr geht in den Unterbauch und ihr wisst, wie groß euer Bauch ist. Und wenn du da reingehst, hast du das Gefühl, die ganze Welt hat da Platz und noch mehr. Also wenn die Erfahrung sich öffnet. Das ist ein non-lokaler Raum. Ich hatte das mal in einer Meditation, da war ich bei einem Kontemplationsmeister, im Franz Jalic, zeitlang unterwegs. Und der hat so eine Übung, sehr schöne Übung, mit den Händen zu spüren und also mit geschlossenem Blick über die ganze Meditationszeit, den ganzen Tag, Stunde um Stunde, ganz langsam die Hände zu öffnen und zu schließen. Ganz, ganz, ganz langsam. Ja. Und du spürst irgendwann, also erstmal spürt man, dass man die Hände so halten kann. Die Energie ist da. Ist überhaupt nicht anstrengend. Und das Zweite ist, du spürst, wie eine Strahlung zwischen deinen Händen ist. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, die ganze Welt ist da drin. Dazwischen ist ich und alles, was es gibt. Ist nur ein lokaler Raum. Ja, das ist eine dritte Dimension des Seins, die uns leicht zugänglich ist, neben Präsenz und Awareness, Gewahrsein. Space, Weite, hatten wir gestern auch schon hier. Und ihr kennt das, mal mehr das eine, mal mehr das andere. Das ist nichts Neues, ihr könntet das auch erzählen. Und das ist der zweite Zugang. Erster Zugang war die Suche. Der zweite Zugang sind diese drei Dimensionen des Seins, die wir gut fühlen können. Es kommt noch eine. Der wird noch ein bisschen abenteuerlicher. Ich mag was Persönliches von euch, mit euch teilen, weil das es gut auf den Punkt bringt, aus einer Erfahrung. Vor einer Reihe von Jahren habe ich, man könnte es nennen, Selbstexperiment gemacht mit psychotropen Substanzen. Und eine powervolle Substanz genommen, hörte nicht mehr auf. Über Stunden. Abendessen half auch nichts. Nachts ging es weiter. Und habe dann versucht zu schlafen. Hatte das Gefühl irgendwie, nicht es dreht sich, nicht Schwindel, aber es ist alles mögliche los. Und das Heftigste fand ich wie so Flashes, wie so innere Blitze, durch meinen Geist, Körper ging. Und dann habe ich gespürt, das Einzige, was sich sicher anfühlt, ist der innerste Punkt meines Herzens. Und ich habe diesen Herzatem die ganze Nacht gemacht, nur in diesem Punkt mich loslassen, nach innen loslassen, loslassen. Und am nächsten Morgen war der Spuk vorbei und ich hatte das Gefühl, dieser innerste Herzpunkt, der hat mich da durchgetragen, das hat mich gerettet. Der war davon überhaupt nicht beeindruckbar. Später habe ich dann gelernt, wie das heißen kann oder was, worum es da geht. Und das ist jener Punkt, der von einigen spirituellen Schulen genannt wird, the point of existence, der Existenzpunkt, der Punkt der innersten Existenz. Das ist, wenn wir uns zutiefst nach innen fallen lassen, das kann im Herzraum sein, wie ich das in dieser Erfahrung hatte, das kann aber auch woanders im Körper erscheinen oder es kann auch zwar im Körper, aber du kannst es nicht wirklich orten. Es ist nochmal mehr non-lokal als eben beschrieben. Ja? Du kannst es nicht richtig orten. Es fühlt sich aber als deine innerste Mitte an. Manchmal leite ich euch an, lass den Atem in deine innere Mitte, lass dich das suchen. Das geht ein bisschen in die Richtung. Ja. Und wir erfahren das als ein inneres, in der Regel, als ein inneres Leuchten, wie ein Stern. Wenn absolutes Licht aus einer völlig anderen Dimension und wir haben zugleich das Gefühl, das hat zutiefst mit mir zu tun. Und der erste Schritt ist, dass wir dem begegnen, also dass wir das erfahren. Also da ist das Ich, das das erfährt in dieser Punkt der Existenz. Und der zweite Schritt ist das, was man nennt notwendiges Erwachen. Und der zweite Schritt, grundlegendes Erwachen genannt, ist, dass ich erkenne, gefühlt erkenne, und das bin ich eigentlich. Also meine eigentliche Identität, natürlich bin ich auch diese Körper und Person und so weiter, aber meine eigentliche Identität ist diese Qualität, dieses Licht, dieser Punkt. Das ist meine eigentliche Identität. Das ist, was ich zutiefst bin. Grundlegendes Erwachen auf einer personalen Ebene. Wenn wir in diesen Punkt hineingehen, uns hinein loslassen, in diesen Punkt der Existenz, spüren wir, das ist im Bild wieder gesprochen, das ist nicht, dass wir uns als Tropfen im Ozean zu Hause fühlen, der das Sein ist. Sondern das ist die Empfindung, wenn sich das öffnet, dass der Ozean in den Tropfen fällt. Das ist eine Begegnung im innersten Punkt unseres Menschseins, unserer Essenz. Erfahren wir, gibt es einen Ort für uns alle. Wenn wir es noch nicht erlebt haben, ist es einfach eine Frage der Zeit, wann du es erlebst. Im innersten Punkt unseres Menschseins gibt es die Präsenz der Totalität. Wie wenn wir alle Kristalle wären in einem lichtdurchfluteten Raum und jeder Kristall ist einzigartig im Schliff, wir sind einzigartig und verschieden und zugleich reflektiert sich das Licht der Ganzheit in jedem Kristall. Und da geht die Reise dann weiter. Wenn wir das in uns entdecken, das ist ein ganz, ganz wichtiger Shift. Das hat in der Regel so eine Macht, dass wir uns von da an oder über eine Zeit hin, von da an, es muss nicht eine Erfahrung sein, können viele, das kann sich reinschleichen und plötzlich spürst du, ah ja, eigentlich ist es so. Er muss nicht irgendwie was Großes, Wuchtiges sein. Kann sein. Ich habe das in meinem Beispiel, das ich erzählt habe, auch nachher erst erkannt, die Bedeutung, was das ist. In anderer Form kannte ich das auch schon, aber von seiner Stärke und Wirkung und unbeeindruckt von irgendwas sonst, was in mir los war, fand ich das faszinierend. Deshalb habe ich das erzählt. Also von da an spüren wir, dass wir zunehmend mehr unser Leben von dort interpretieren, von dort auf unser bedingtes Menschsein, unsere Persönlichkeit, Biografie etc. schauen und nicht mehr umgekehrt. Zunächst neigen wir dazu, unsere spirituelle Reise und Suche nach dem Wesentlichen wie ein Möbelstück hineinzusetzen in den Kontext unserer biografischen Persönlichkeit. Also ich bin diese Persönlichkeit und ich bin dann und dann geboren und ich habe die und die Schuhgröße und ich wohne da und habe den Beruf und ich esse gerne Spaghetti und ich fahre einen Opel Corsa oder was auch immer und unter anderem habe ich eine spirituelle Reise. Das ist menschlich, das ist okay. Ab dem Punkt, wenn du den Punkt der Existenz erfährst, funktioniert das Modell nicht mehr. Weil du weißt, es ist unendlich, unendlich mächtiger, wirklich gemeint, als alles, wie du das interpretierst. Und von da an interpretierst du zunehmend mehr dein Leben, Spaghetti und Auto und Beruf und Schuhgröße, von diesem Existenzpunkt aus. Und deine Biografie wird zum Instrument, das zu realisieren. Mit deinem Beruf, mit den Beziehungen, mit allem, mit einem menschlichen Leben, das Sinn macht. Also zum Instrument. Ja, diese drei Zugänge wollte ich euch skizzieren. Wie es weitergeht, wenn der Kritiker endlich die Waffel hält oder vielleicht auch noch nicht und du trotzdem ihm nicht mehr glaubst. Und auch meine persönliche Erfahrung ist, dass ich in meiner Geschichte viel früher diese Dimensionen erfahren habe, bevor ich den Kritiker aus dem Boot hatte. Also diese Dimensionen zu erfahren, war für mich ein powervolles Medium, Qualität, um den Kritiker rauszukriegen. Ich hatte halt nicht solche Kurse und nicht solche Bücher gelesen vor Jahrzehnten. Also von daher, das kann auch andersrum laufen. Ja, nur einfach zu wissen, okay, dahin geht es weiter und das will sich entfalten und das ist in uns allen. Und nimm es zugänglich. Die Suche ist uns allen zugänglich. Diese drei Qualitäten, die ich genannt habe, Dimension, Präsenz, Gewahrsein und Raum, Space in uns, das ist berührbar. Punkt der Existenz auch. Ab einem gewissen Grad oder in der Offenheit und auch mal genau hinzuschauen. Das wartet auf dich.